Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Endlich werden die sagen, die 10 Tage lang durchgearbeitet haben. Leider sagen alle, die schon wieder das meiste verpasst haben. 3,5 Millionen Besucher waren vor Ort. 4000 Seglerinnen und Segler aus 60 Nationen ballerten bei bis zu 7 Beaufort durch die Förde. Einer, der froh war, dabei nicht gekentert zu sein, ist Markus Bauer. Zweifacher Olympiateilnehmer im 49er und jetzt nach langer Pause mal wieder auf dem Wasser. Markus, 20 Jahre nach Athen wieder im Skiff. Wie war's?
Ja, es war eine verrückte Erfahrung, war ehrlich gesagt auch ein bisschen eine Schnapsidee. Also der 49er ist ja kein Boot, in das man mal so eben einsteigt. Es ist mit Abstand das kippligste Boot im olympischen Programm und wir haben in so einer Bierlaune im Januar die Idee gehabt, Florian Spalterholz und ich, hey, lass doch mal die Kielerwoche im 49er mitsegeln, und daraus wurde dann tatsächlich ernst. Wir hatten netterweise ein Boot bekommen von ein paar jungen Seglern und waren dann zweimal vorher auf dem Wasser, was natürlich bei Weitem nicht ausreicht, und hatten dann am ersten Tag auch gleich ordentlich die Büchs voll, weil es war ziemlich viel Wind.
Also ich kenne dich ja gut, ne? Und ich weiß, was für ein ehrgeiziger Typ du bist. Gab es in dir vorher auch so eine kleine Stimme, die sagte, so, vielleicht haben wir eine Chance aufs Podium? Weil am Ende war das ja weit, Meilen entfernt davon leider.
Ja, die gab es in der Tat. Also ich hatte so ein bisschen Hoffnung, dass wir so irgendwie im Mittelfeld rumsegeln können, vielleicht die Goldflotte schaffen. Und es gab auch eine Stimme zu Hause, nämlich von meinen Töchtern, die gesagt haben, sag mal, Papa, du trainierst gar nicht, du wirst dich blamieren. Und sie haben recht behalten. Es war wirklich eine schlimme Blamage. Aber das machte nichts, weil es hat total Spaß gemacht. Also das Segeln hat total Spaß gemacht, war eine Herausforderung. Es war ein echter Reality-Check, also mit Ü50 zusammengenommen waren Flo und ich 100 Jahre alt. Ja, und so, ich würde sagen, die Durchschnittsmannschaften haben ein bisschen mehr als ein Drittel davon, die da jetzt am Start sind. Das war vielleicht auch ein sehr gutes Zeichen zu sehen, dass man da nicht so mir nichts, dir nichts mitfahren kann.
Ich hätte gedacht, und du ja eigentlich auch ein bisschen, ich meine, du hast zweimal an Olympia teilgenommen. Ich weiß nicht, wie oft du deutscher Meister warst und was du alles für Titel geholt hast. Du warst ja einer der Welt über Jahre, ja, einer der weltbesten 49er-Segler. Und ich hätte immer gedacht, so beim Segeln mit der Erfahrung, da kannst du daraus schöpfen. Klar ist man physisch nicht mehr ganz so fit wie damals, aber du kannst daraus schöpfen. Und naja, so einmal aufs Podium packt man, aber ihr wart wirklich richtig weit hinten meistens bei fast allen Rennen.
Also da muss man dazu sagen, dass Flo jetzt kein 49er-Segler war. Also der ist Tornado gesegelt, ein fantastischer Segler. Also der war Opti-deutscher Meister, ein großes Segeltalent, ja, hat ein absolutes Händchen fürs Segeln und war bei Olympia im Tornado mit Johannes Polger. Also der kann super segeln, aber der war dann nach dem, wir haben ja zweimal trainiert vorher, da war er dann doch ein bisschen verwundert, wie kippelig diese Kiste ist. Und wir waren natürlich auch überhaupt nicht aufeinander abgestimmt, und insofern war das ein bisschen eine Kamikaze-Aktion, bei der man nicht so viel erwarten konnte. Dennoch hätte ich gedacht, dass Erfahrung ein bisschen mehr zählt. Mhm. Aber das gilt im 49er eben nicht, weil so viele Faktoren, die aktuelles Training erfordern, wo du nicht auf Erfahrung zurückgreifst, diese Feinabstimmung in der Koordination, im Trim, auch mit einem Boot an den Start zu gehen, das optimal eingestellt ist. All das war nicht gegeben. Und dann kriegt man dafür auch die Quittung. Und weil der 49er eben auch nicht von sogenannten Weekend Warriors gesegelt wird, die nur mal so zum Spaß dabei sind, ist dann auch der Leistungsunterschied zwischen denen, die jetzt regelmäßig trainieren gehen, und uns, obwohl wir 2, 3 Olympiateilnahmen haben, das zählt nicht mehr. Das spielt hier keine Rolle.
Darf da einfach jeder sich anmelden und teilnehmen?
Also wir haben ein bisschen um den Startplatz gekämpft. Das war nicht so, jeder darf sich da nicht beliebig anmelden. Die Starterzahl war ja auch begrenzt. Es waren dann 45 insgesamt. Und einfach so quer einsteigen, das ist auch so ein bisschen eine Idee, gefährlich, muss man sagen. Also wenn man nicht 49er segeln kann, dann sollte man das echt lassen, weil man wird dann, muss nur abgeborgen werden. Die Kiste kippt halt sofort um. Und wir dachten übrigens auch, dass uns das am ersten Tag passiert. Da war echt Wind vorher gesagt. Am Kieler Leuchtturm waren über 6 Windstärken den ganzen Vormittag lang. Und dann sollten wir auch noch auf dieser Außenbahn segeln. Das haben wir früher überhaupt nicht gemacht. Früher sind wir immer auf den Innenbahnen gesegelt, auch aus Sicherheitsgründen. Ja. Aber das hat sich geändert. Die Segler sind immer besser geworden. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, die sind ja schnell, die können auch auf die Außenbahn. Und wir dachten echt, es gibt ein Ultra-Fiasko. Insofern, als wir den ersten Tag überstanden haben, waren wir eigentlich echt stolz, weil wir sind um den Kurs gekommen, zweimal. Im ersten Rennen ist ein bisschen was kaputt gegangen, da mussten wir kurz mal in Richtung Strand fahren und das reparieren. Aber wir sind ohne Kentern um den Kurs gekommen am ersten Tag und obwohl das nicht gut war, waren wir trotzdem eigentlich ganz stolz auf uns.
Mhm. Wie viel wart ihr denn dann am Ende overall?
39. von 45.
Ach, ja. Das tut einem Typen wie dir weh, das weiß ich.
Ja, wir hatten einen Moment of Glory. Also am letzten Tag sind wir in einem Rennen als Erster an die Lufttonne gekommen. Da blitzte es so ein bisschen auf, dass wir das mal richtig gut konnten. Das war allerdings, muss man dazu sagen, auch in der Silberflotte. Aber die von den 4 Starts, die wir am letzten Tag gemacht haben, waren 3 wirklich gut. Sind wir gut rausgekommen. Mhm. In dem einen Rennen konnten wir von der Geschwindigkeit her auch richtig gut mithalten. Und dann sind wir oben als Erste gerundet. Naja, und auf dem Vorwind passierte dann in der ersten Halbzeit schon die erste Riesenbaustelle. Und dann sind wir gnadenlos zurückgefallen. Wir hatten dann noch einen 7. Platz an dem Tag. Der war auch in Ordnung. Ja, aber insgesamt absolut chancenlos.
Du warst in Sydney 2000 dabei, Athen 2004, das ist ja 20 Jahre her. Hat sich seitdem richtig was getan? Also die 49er sehen ja immer noch genauso aus wie vor 20 Jahren und dennoch wird es ja eine unglaubliche Entwicklung gegeben haben. Hast du da vielleicht was verpasst oder kannst du uns, die ja auch alle viel segeln, die hier zuhören, erzählen, was es so an neuen Kniffen vielleicht gibt oder an neuen Formen oder wie auch immer?
Ja, die Klasse hat sich permanent weiterentwickelt. Also sie sieht zwar rein optisch noch so ähnlich aus, aber als wir damals angefangen haben, also das erste Schiff habe ich 97 bekommen, das war noch ein Aluminiummast, also zumindest im unteren Teil und oben war es ein Glasfaser-Top und jetzt ist es ein komplettes Carbon-Rig. Ich meine die 3. Generation, wenn mich nicht alles täuscht, definitiv die 2. Generation von Carbon-Rigs und damit die 3. oder 4. Generation des Rigs überhaupt. Und dann ist es jetzt auch schon mindestens die 3., wenn nicht die 4. Generation an Segeln. Ja, es ist die 4. Generation an Segeln. Und die sind wir gar nicht gefahren übrigens. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir sind das alte Rig gefahren oder das jetzt das Vorgänger-Rig von dem aktuellen und auch noch die Vorgänger-Segel. Dass wir dafür haben wir am letzten Tag ganz gut mitgehalten mit der Geschwindigkeit. Mittlerweile sind das 3DL-Segel. Die sind haltbarer. Also die Klasse hat sich permanent weiterentwickelt, was gut so ist. Sie ist dadurch tendenziell auch eine Idee leichter zu segeln geworden. Also früher war das Problem im 49er, dass du ganz leicht einen sogenannten Nosedive gemacht hast oder Pitch-Poling, wie die Australier das nennen. Und das lag auch daran, dass wenn du in eine Welle eingefahren bist, das relativ schwere Rig so Momentum nach vorne erzeugt hat und die dann eben regelmäßig über den Bug gekentert sind. Das sieht man selten heute. Und das liegt auch an dem deutlich leichteren Rig, an den leichteren Segeln, dass das nicht mehr so leicht passiert. Und auch die Drehmomente sind besser kontrollierbar geworden. Also eigentlich ist das Boot handelbarer geworden. Aber das Niveau, mit dem gesegelt wird, das hat sich allgemein extrem erhöht. Und das ist eben auch das Wesen von so einer Evolution, dass die nächste Generation adoptiert all das Gute der Vorgängergeneration. Und so wird man von Generation zu Generation deutlich besser. Wir mussten damals die Manöver echt erfinden. Ja, also als das Boot nach Europa kam, gab es keine Tradition wie in Europa, ein bisschen in England, aber sonst in keinem anderen europäischen Land. Da wurde nirgendwo Skiff gesegelt. Und das heißt, wir mussten erstmal überhaupt rausfinden, wie segelt man denn dieses Boot? Also das war damals Pionierarbeit. Und jetzt ist es eine sehr routinierte Klasse, mittlerweile ja auch eine alte Klasse geworden. Also sie gibt es seit über 25 Jahren, Vierteljahrhundert. Ja. Es ist nicht mehr das schnellste Boot im olympischen Programm, bei weitem nicht. Insofern hat sich da wahnsinnig viel getan in der Klasse.
Du bist der Kieler Woche immer verbunden geblieben, weil du da immer gearbeitet hast als Moderator, Kommentator. Du hast aber auch mitproduziert die Segelübertragungen. Was hat sich denn in der Kieler Woche getan in den letzten 20 Jahren?
Ja, die Kieler Woche ist ja immer on and off Weltcup gewesen. Der Weltcup-Status hat immer geholfen, viele Segler nach Kiel zu ziehen. Das ist, finde ich, extrem schade und auch wenig weitsichtig von dem Weltseglerverband, dass sie Events wie der Kieler Woche den Weltcup-Status aberkennen. Das ist in meiner Ansicht nach eine Riesendummheit. In Kiel mehr als bei jedem anderen Event wird Segeln extrem schön zelebriert. Also alleine die Tatsache, dass es in der Stadt stattfindet, die Segeln in ihrem Motto hat. Skill Sailing City. Ja. Das gibt es weltweit sonst nirgendwo. Also eine Stadt, die sich so zum Segelsport bekennt. Das ist auch wirklich gut begründet. Also wenn ich durch die Ostsee segel jetzt mit meiner Familie und zurück nach Kiel einfahre, dann zähle ich nirgendwo in einer Bucht so viele Segelclubs wie in Kiel. Hier wird wirklich wahnsinnig viel gesegelt in Kiel und die Kieler Woche ist ein irrsinniges Segelspektakel. Und dann die Broadcast-Technologien, die wir im Grunde genommen hier in Kiel erfunden haben. Um 2010 herum haben wir angefangen mit SAP als erstes mal die Boote vernünftig zu tracken, was die Grundlage der Kommunikation des Segelsports ist. Dann haben wir neue Übertragungstechniken entwickelt. Wir haben Onboard-Kameras entwickelt. Wir haben Drohnenbilder von Consumer-Drohnen, von ganz einfachen, kostengünstigen Drohnen genutzt, um Segeln besser darzustellen. Das hat sich im Kieler Woche TV etabliert. Da wird Segeln wunderschön an Land gebracht. Und all das nutzt der Weltseglerverband nicht, um den Segelsport zu promoten, indem sie der Kieler Woche einen Weltcup-Status geben. Das finde ich extrem enttäuschend und wenig weitsichtig. Und ich hoffe darum sehr, dass die Kieler Woche den Weltcup-Status wiedererhält und damit dann auch die Meldezahlen wieder hochgehen. Wobei man dazu sagen muss, in diesem Jahr war es auch nochmal besonders, weil die Olympischen Spiele sehr nah an der Kieler Woche dran ist. Das ist immer problematisch. Da sind viele Segler nicht mehr bereit, noch weit zu reisen. Die wollen dann auf dem Olympiarevier trainieren und sich dort in Ruhe vorbereiten und keinen Reisestress mehr haben. Das schlägt sich immer auf die Meldezahlen nieder. Aber die Kieler Woche ist und bleibt das Segelspektakel weltweit. Und ich glaube, es wird auch wieder bessere Zeiten, was die Meldezahlen angeht, geben.
Ist es richtig, nur dem Weltseglerverband die Schuld daran zu geben, dass der Weltcup-Status aberkannt wurde? Oder hat Kiel da was verpennt?
Das kann ich gar nicht sagen. Da stecke ich so tief nicht drin. Ich bin zwar Mitglied des Kieler Yachtclubs, aber das Einzige, was mir einfällt, aber das ist auch so ein Lied, das ich seit Jahren gesungen habe, und da gibt es bestimmt gute Gründe, dass das nicht so ist, ist, dass ich finde, dass man den olympischen Teil in den zweiten Teil der Kieler Woche legen sollte. Dann wäre allerdings jetzt noch mal näher an den Olympischen Spielen dran gewesen. Also dieses Jahr gab es sicherlich gute Gründe, das nicht zu tun. Aber ich finde, der Höhepunkt der Segelwettbewerbe sollte der Abschluss der olympischen Disziplinen sein. Ja. Olympia hat nun wirklich eine Wahnsinnstradition in Kiel auch. Zwei Olympische Spiele gab es bereits, vielleicht gibt es noch mal welche. Und dann sollte auch der Höhepunkt am Sonntag, das sollten die Medal Races der olympischen Klassen sein. Ich glaube, das wäre dramaturgisch besser. Und damit würde man es noch in ein besseres Licht rücken. Ansonsten muss man beim Weltseglerverband immer auf politischer Ebene sehr aktiv sein. Ich weiß, dass vor ein paar Jahren dort der Wunsch war, den Weltcup als ihr eigenes Asset quasi zu nutzen. Und die wollten dann gar nicht zu diesen Events, die schon ein gutes Standing hatten. Und diese Entscheidung fand ich komplett verkehrt. Das hat dann übrigens dazu geführt, dass sie Weltcup-Events ausgerufen haben, zu denen auch keiner gekommen ist, ja, weil das keine etablierten Events waren. Stattdessen hätten sie viel mehr mit den etablierten Events, und dazu gehört ganz klar die Kieler Woche, dazu gehört die Segelwoche in Hyères, dazu gehört die Segelwoche in Medemblik. Mit denen müssen sie zusammenarbeiten und es wäre klug gewesen, das viel besser zu integrieren. Ich glaube auch, dass das einfach sein kann, alleine über eine bessere Weltrangliste. Ich glaube, da muss man sich engagieren. Es muss eine bessere Weltrangliste geben, die auch für die Segler eine hohe Bedeutung hat. Und dann muss so ein Event wie die Kieler Woche einfach hohe Ranglistenpunkte für diese Weltrangliste erhalten. Und dann wird es wieder attraktiver werden. Das gilt übrigens nur für die olympischen Klassen. Für die internationalen Klassen ist das natürlich unerheblich. Es geht nur um den Status des Weltcups für die olympischen Klassen. Also ich glaube, man muss da eng mit World Sailing zusammenarbeiten. Ich bin mir sicher, dass Point of Sailing und der Kieler Yacht Club das auch tut und die ihr Bestes geben dort zusammen mit den anderen veranstaltenden Vereinen. Aber World Sailing ist ein eigenes politisches Gebilde und da regiert auch bisweilen der Zufall. Und von daher, ich könnte keinem da die Schuld für in die Schuhe schieben, wollte ich auch gar nicht. Dazu stecke ich auch nicht tief genug drin.
Ja. Jetzt beginnt in diesem Monat Paris, Marseille, Hyères, wo sie überall auch die Olympischen Spiele stattfinden lassen. Und für uns, also für mich auf jeden Fall, für dich aber natürlich auch, ist das Besondere, wenn man eben olympische Teilnehmer kennt, persönlich kennt. Ja, also ich habe viele interviewt, du hast viele auch gecoacht. Zum Beispiel bist du sehr eng mit Paul Kohlhoff. Erzähl mal, was das für dich bedeutet, wenn jetzt die Spiele losgehen, und erzähl vielleicht auch, ob du dahin fährst, einfach um noch näher dran zu sein.
Ja, also wir fahren auf jeden Fall nach Paris für 2 Tage, um da so ein bisschen den olympischen Spirit aufzusaugen. Da unterbrechen wir unsere Sommersegeltour für. Und dann, wenn es jetzt nicht zu heiß ist in Marseille, dann würden wir da auch runterfahren, unabhängig von dem Ergebnis, das bis dahin ersegelt wurde. Ich würde gerne bei den Medal Races unten sein, also auch speziell bei dem von Paul und Alisa. Ich habe die ein bisschen unterstützt und beraten auf dem Weg. Sie haben mich, vor allem Paul hat mich hin und wieder nach Rat gefragt. Und ja, das ist natürlich schön, teilzuhaben an diesem Weg, der dann doch immer wieder ähnlich ist. Und im Grunde genommen ist das eine, ja, das ist Persönlichkeitsentwicklung, die dort stattfindet. Und die Höhen und die Tiefen, durch die man da geht, die waren mir natürlich bekannt aus meiner Zeit. Und es ist spannend zuzusehen, wie man so den rechten Weg findet. Das gilt für jede Sportart. Also ich, auch wenn ich Fußball schaue, wenn ich die Fußballnationalmannschaft sehe, wenn ich sehe, dass da ein Spirit vorhanden ist, wenn da eine Orientierung zum Hier und Jetzt vorhanden ist und nicht zu dem ego-orientierten, glorreichen Augenblick, sondern dass man wirklich an der Sache ist und dass man da eine Kunst zelebriert, wie man diesen Weg schafft, dahin zu kommen, dass es wirklich um Meisterschaft geht. Das finde ich unheimlich spannend. Und wie geht man mit der Anerkennung um, die man auch den anderen schuldet? Sowohl, wenn man Gewinner ist, als auch, wenn man Verlierer ist. Also wie bewusst macht man sich, was Wettbewerb eigentlich im tieferen Sinne bedeutet? Das ist eine total spannende Reise. Und daran teilzuhaben, finde ich immer wieder aufregend.
Du bist ja selbst unglaublich erfolgreich gewesen als Segler und hast auch den deutschen Segelsport, behaupte ich mal, populärer gemacht und hast dann am Ende deiner Karriere dich auch mehr um mentales Coaching und auch um deine eigene Entwicklung gekümmert und hast dann im Laufe der Zeit Goalscape entwickelt. Das ist eine Software-Plattform, wo man seine Ziele besser erreichen kann. Hilfst du damit zum Beispiel auch Paul Kohlhoff und Alisa, hilfst du denen damit oder wie läuft sowas dann?
Ja, also Philipp Buhl und Paul und eine Reihe anderer Segler, Sani Beuke und Tina Lutz bei den letzten Olympischen Spielen, die benutzen Goalscape immer wieder, um sich eine Übersicht zu verschaffen. Und im Kern geht es eben darum, dass du dir damit so ein Big Picture zeichnen kannst von den ganzen komplexen Herausforderungen, die du hast. Und Segeln ist halt sehr vielschichtig. Und du weißt am Anfang einer Olympiakampagne, dass du nicht in allen Bereichen perfekt sein kannst. Und das bedeutet, man muss sich entscheiden, wo man Fokus setzen möchte zu dem gegebenen Zeitpunkt. Und da kann Goalscape helfen, dass man die vielen Aspekte nicht aus den Augen verliert, dass man sehr bewusst Prioritäten setzt und im Grunde genommen ein Growth Mindset, wie man das heute nennt, etabliert, wo man sagt, wir versuchen mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, maximal gut zu wachsen bis zum Zielwettkampf, um dann da unsere Leistung abzuliefern. Und das klappt manchmal und manchmal klappt es nicht. Es gehört immer auch eine Portion Glück und darum auch eine gute Portion Demut dazu, denn man kann immer gnadenlos auf dem schwachen Fuß abgetestet werden. Oder man kann das Glück haben, dass man vor allem auf seinen Stärken abgetestet wird. Also als ein Beispiel fällt mir ein, und das meine ich nicht in keinster Weise abwertend, aber Amelie Lux ist bei den Olympischen Spielen in Sydney auf ihrer großen Stärke abgetestet worden. Sie war einfach gnadenlos schnell bei so gerade Angleitbedingungen. Sie ist geglitten, während andere noch nicht geglitten sind. Und so ist sie fast zur Goldmedaille, hat eine sensationelle Silbermedaille ersegelt, die ihr vorher niemand zugetraut hat. Und das kann bei Olympischen Spielen eben passieren. Also nochmal, um es ganz deutlich zu machen, Amelie war eine fantastische Surferin. Aber da war ihr großer Moment und sie wurde auf ihren Stärken abgetestet. Und man muss diesem Glück auch die Tür offen halten. Ja, man muss sagen, ich gebe alles in dem Augenblick und mal sehen, was jetzt passiert. Und wenn es nicht aufgeht, dann muss man eben auch die Demut haben zu sagen, ja, okay, meine Gegner haben es hier besser getroffen, dafür verdienen sie Anerkennung. Und ich wurde nun mal leider ein bisschen auf meinen Schwächen abgetestet, wo auch immer die liegen. Genau. Vielleicht auch im mentalen Bereich. Ja, also vielleicht. Aber es ist eben nicht alles mental. Ja, also das ist immer so der Reflex bei den Olympischen Spielen, dass man sagt, oh, das war eine Kopfsache. Ja, nicht unbedingt. Ja, manchmal ist man auch einfach nur langsam.
Ja, du warst zweimal dabei. Eigentlich wolltest du zweimal Gold holen. Ne? Das war zumindest eigentlich das Ziel und oder mindestens ein Traum.
Nee, das stimmt nicht ganz. Aber
nee?
Nee. Ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass ich den Biss nach Gold gar nicht so doll hatte. Also mein Ziel war eher prozessorientiert, was häufig auch gut ist. Also ich wollte, meine Vision war immer, das perfekte Rennen zu segeln. Also ich wollte möglichst nah an diese Perfektion rankommen, an den perfekten Flow. Und wenn du dir das so anguckst, wie ein perfektes Rennen aussieht, dann ist das die Platzierung, die du bei der Überquerung der Ziellinie hast, fast schon so ein bisschen sekundär, ja, weil du dich fragst, hast du den Start optimal gemacht? Hast du die Manöver optimal gemacht? Hast du den Überblick gehabt? Warst du im perfekten Flow? Ja, und manchmal braucht man aber auch nur ganz stumpfen Biss und so ein bisschen Killerinstinkt auch, um noch einen wegzuknipsen und zu sagen, es kommt mir jetzt aber nur aufs Ergebnis an. Und so dieser Killerinstinkt fehlte mir vielleicht ein bisschen, da hätte ich vielleicht einfach ein bisschen zielorientierter noch sein können. Aber ich glaube nicht, dass es letzten Endes daran lag, dass es mit der Medaille in Sydney knapp daneben ging. In Athen sind wir dann Neunte geworden. Es war nicht so knapp daneben. Aber immerhin, wir sind in beiden Olympischen Spielen so ein bisschen als Medaillenfavoriten eingezogen, weil wir davor auch Medaillen bei den Welt- und Europameisterschaften gewonnen hatten, direkt vor den Spielen.
Trauerst du dem manchmal hinterher und denkst so, boah, wenn ich Gold gewonnen hätte?
Ja, schon. Also, ich glaube, das macht einen Unterschied im Leben. Ich habe später erst realisiert, dass man in weiten Teilen der Welt sehr, sehr viel Anerkennung dafür kriegt, wenn man sich überhaupt qualifiziert hat für die Olympischen Spiele. Das ist in Deutschland ein bisschen anders. Also in Deutschland ist es so, wenn du eine Unternehmung startest und die nicht genau so rauskommt, wie du gedacht hast, dann wird das sehr stark als Niederlage gesehen. Es gibt wenig Anerkennung dafür, dass man es probiert. Und also die Amis sagen immer, was, du warst Teil des Teams, das ist ja unglaublich.
Ja.
Ich bin eigentlich schon stolz über das, was wir erreicht haben. Man muss ja sehen, dass wir waren ganz gute nationale Segler. So, ja, also ich war mal deutscher Meister im 420er, aber Olympia, das war eine komplett andere Nummer. Dass wir das angegangen haben und dann auch geschafft haben, das habe ich auch einen großen Teil meinem Teampartner damals zu verdanken, Philipp Barth, ein sensationell talentierter Segler. Wir haben so als Team so gut funktioniert, dass wir dann eben auch zweimal Europameister geworden sind und Vize-Weltmeister und da auch wirklich mitgemischt haben bei Olympischen Spielen. Nee, also ich traue dem nicht nach. Am Ende hat das alles so seinen Sinn, würde ich sagen. Und ich finde, wir haben trotzdem gut abgeliefert und haben vor allem wahnsinnig viel gelernt. Also ich habe da fürs Leben so viel mitgenommen, dass der eigentliche Erfolg ist. Weil es ist nicht immer entscheidend, was rauskommt, ist auch entscheidend, was reinkommt. Und da ist eine Menge reingekommen.
Kannst du sagen, was du mitgenommen hast für dein Leben, wie das dein Leben verändert hat?
Ja, also die Ursprungsmotivation für mich, das überhaupt zu machen, war, ich wollte das Flow-Erlebnis bekommen. Also ich wollte fast so einen meditativen Zustand erleben, wo alles so ineinander greift. Und dieses Erlebnis die haben wir reihenweise gehabt. Fast schon so Out-of-Body-Experiences, wo ich das Gefühl hatte, nicht ich segel, sondern es segelt. Also irres Erlebnis. Das war eine fantastische Erfahrung, dass sowas möglich ist. Überhaupt erlebe ich das beim Segeln ständig. Dass du diesen Augenblick des Flows hast. Selbst jetzt, wenn ich Touren segel, ja. Segeln ist der perfekte Fluss der Dinge. Also die Erfahrung finde ich sensationell. Und auch Teamzusammenarbeit habe ich eine Menge mitgenommen. Ich habe zu spät realisiert, und das ist so ungefähr das Erste, was ich heute jungen Seglern immer sage, dass erfolgreiche Teams diverse Teams sind. Dass du nicht unbedingt mit deinen besten Freunden segeln möchtest, weil die nicht unterschiedlich genug sind. Mit deinen besten Freunden willst du Zeit verbringen, weil du verstehst dich blind. Aber wenn du ein gutes Team haben willst, brauchst du sehr unterschiedliche Aspekte, damit du dich ergänzt. Und ich habe am Anfang nicht realisiert, dass Philipp ein anderer Typ ist als ich und dass das gut so ist. Also man kann jede Menge Konflikte ausräumen oder relativieren oder reframen, indem man sagt, das ist gut, dass wir diesen Konflikt haben, weil das weist darauf hin, dass wir unterschiedliche Typen sind. Und jetzt lass mal herausfinden, was der andere hier mit zur Party bringt. Und das muss ich respektieren. Das sollte ich respektieren, weil das habe ich nicht. Also da, eine der wertvollsten Lektionen, die ich mitgenommen habe, dass gute Teams häufig Teams sind, die gewisses Reibungspotenzial hat, aber dass man das extrem gut nutzen kann.
Wenn so eine Karriere endet wie deine, ich weiß von sehr vielen Sportlern, dass sie in ein totales Loch fallen und im Grunde nicht wissen, was sie mit den restlichen 70 Jahren ihres Lebens anfangen sollen. Das ist dir nicht so gegangen, oder?
Nee, ich hatte aber auch nie das Ziel, Berufssegler zu werden. Also ich muss auch gestehen, dass mir am Ende, ich habe das ja nun über 10 Jahre sehr intensiv gemacht, am Ende hing mir das im Kreissegeln ein bisschen zum Hals heraus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe dann auch ein paar Jahre keine Regatten mehr gesegelt, weil ich wirklich genug davon hatte. Und jetzt auch der Wechsel in so das Big Boat Segeln habe ich ein bisschen gemacht, aber nie richtig ambitioniert. Und selbst ein Round the World Race wäre für mich immer noch im Kreissegeln gewesen. Mhm. Ja? Mhm. Ich finde, das hat seinen Reiz. Das kann man auch ein paar Jahre machen. Als Lebensaufgabe hat es mir nicht ausgereicht. So, ich habe ja auch Architektur studiert und gut, ich bin jetzt kein praktizierender Architekt geworden, aber bin dann in die Softwareentwicklung gegangen. Also Dinge zu bauen und zu gestalten ist dann eine Leidenschaft von mir, die eben noch größer ist, als zum Spaß im Kreis zu segeln.
Jetzt wohnst du mitten in Kiel, also keinen Kilometer von der Kiellinie entfernt. Wie nimmst du die Kieler Woche mit? Also gehst du da auf Konzerte, gehst du auf Partys, gehst du auch mal richtig abfeiern mit Freunden oder bist du dann doch eher der Typ, der nach Schilksee geht und das dann da draußen genießt?
Nö, ich gehe schon mal los. Letztes Jahr zum Beispiel, eigentlich eher, weil meine Tochter da jeden Abend hingegangen bin ich auch mal ins Bayernzelt gegangen. Da tanzte dann gleich der Ministerpräsident auf der Bühne. Es ging durch die Presse. Und ich finde es ein grandioses Volksfest. Ich finde, der Segelsport könnte noch ein bisschen mehr ins Interesse dort rücken, könnte noch besser erklärt werden. Das ist aber wahnsinnig schwierig. Aber es ist ein fantastisches Volksfest, die Stadt brennt und ja, es ist ein friedliches Volksfest. Also ich gehe da auch hin, 2 Abende, 3 Abende die Woche, aber dann reicht's mir auch. Also mehr brauche ich nicht. Die Zeit, wo die Kinder klein waren, war natürlich auch toll auf der Krusenkoppel. Das habe ich selber noch als Kind erlebt. Also es ist eins der schönsten Volksfeste in Europa und ich bin froh, dass Kiel die Kieler Woche hat und es ist ein ganz, ganz besonderer, ganz, ganz besonderes Fest.
Markus, zum Schluss. Heute spielt Deutschland gegen Spanien. Was ist dein Tipp?
Schwierig. Also ich finde, dass die Deutschen jetzt spielen, wie die Spanier angefangen haben zu spielen, als sie so erfolgreich wurden. Ich bin kein Fußballexperte, aber dieses kleinteilige Spiel, dieses agile Spiel, das macht total Spaß zuzuschauen. Ich würde sagen, sie treten aber jetzt so ein bisschen gegen ihre Meister an und das Spiel ist extrem offen. Ich wünsche mir natürlich einen Sieg, aber ja, das wird ein extremes Fußballfest und eine Freude, da zuzuschauen. Und am Ende brauchen sie eine Portion Glück, damit sie da weiterkommen. Und ich hoffe, sie haben dann die Demut, wenn es nicht klappt, das auch zu akzeptieren. Denn auch in der Niederlage kann man gewinnen durch die Haltung, die man dann eben zeigt. Und auch das traue ich denen zu. Aber ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Wäre schön, wenn Deutschland weiterkommen würde.
Ja, jetzt musst du aber auch noch einen konkreten Tipp abgeben.
Ich sag 2-1 für Deutschland.
Okay. Ich sag 1-1 nach 120 Minuten und wir verlieren im Elfmeterschießen.
We will see.
Wir gucken das an. Markus, vielen, vielen Dank, viel Erfolg, viel Spaß in Paris und eventuell in Marseille. Und bis bald.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.